Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Gott und Geld heißt es auch heute wieder. Wir stellen kritische Fragen an die Grundform unseres Wirtschaftssystems, an den Kapitalismus. Wie verträgt sich Kapitalismus, wie verträgt sich wirtschaftliches Handeln heute mit christlicher Ethik? Hans-Jörg Schulz hat nachgefragt beim St. Galler Wirtschaftsethiker Peter Ulrich und beim Heidelberger Theologen Ulrich Duchow. Gott und Geld, wie verträgt sich das? Die Sendung von Hans-Jörg Schulz.
Wir leben in einer Welt, die weitgehend geprägt ist durch die wirtschaftliche Globalisierung. Und diese Welt ist dabei, nach neoliberalen Prinzipien in einen großen, einheitlichen Markt verwandelt zu werden. Das beobachtet man mit zunehmender Sorge beim Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf. Dort engagiert man sich seit 1948 für die eine Welt, aber nicht für eine Welt als gigantischer Wirtschaftsmarkt, sondern für eine Welt, in der Gottes Liebe vorherrscht. Und deshalb, so proklamieren die Genfer Ökumeniker, deshalb müssen Christen sich einmischen. Dort, wo die Globalisierung für Ungerechtigkeit sorgt, dort, wo in der Welt nicht Gottes Liebe, sondern Unrecht den Alltag bestimmt. Das macht zum Beispiel Ulrich Duchow, Sozialethiker und Theologieprofessor aus Heidelberg, einst Studiendirektor beim Lutherischen Weltbund in Genf und Vorsitzender der Organisation Kairos Europa.
Diese Organisation ist ein Basisnetzwerk, ein ökumenisches Basisnetzwerk, das sich gebildet hat bei der zweiten Europäischen Ökumenischen Versammlung in Basel. Seither arbeiten wir im konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, speziell mit dem Schwerpunkt wirtschaftliche Gerechtigkeit. Der Begriff Kairos kommt aus dem Neuen Testament oder vielmehr aus dem Griechischen aus jener Zeit und auch aus der Mythologie der Griechen und bedeutet der wichtige Augenblick für die Entscheidung, den man nicht verpassen darf.
Ulrich Duchow ist in der Welt zu Hause. Er kennt sich in Südamerika genauso gut aus wie in Asien. Und er ist, obwohl ein renommierter Professor, immer ein Mann der ökumenischen Basis gewesen. Bei seinen beinahe rastlosen Reisen durch diese eine globalisierte Welt ist Duchow zudem ein radikaler Kritiker der wirtschaftlichen Globalisierung geworden, weil er durch sie eine stetige Umverteilung des Reichtums von unten nach oben festgestellt hat, mit entsprechenden sozialen Folgen.
Das hat nun eben nicht nur soziale Bedeutung, also das heißt, die Gesellschaft wird gespalten in Verarmende und sozial Geschädigte, sondern das hat auch zu tun mit dem, wie Menschen als Menschen psychisch betroffen sind. Das ist natürlich nun ein weites Feld. Also die Psychologen sprechen von Traumatisierung beispielsweise durch Erwerbslosigkeit. Aufgrund dann von bestimmten psychischen Mustern, die wir alle in uns haben, die dann aber sehr negativ reaktiviert werden, wenn solche Erfahrungen kommen. Und Mittelklasse ist geprägt durch Angst vor Absturz weltweit. Dafür gibt es viele Studien. Ich habe gerade eine Studie von der Weltgesundheitsbehörde gelesen, dass im Jahr 2012 Depression die Volkskrankheit mit den zweithöchsten Zahlen sein wird. Und die Gewinner sind süchtig.
Der Kapitalismuskritiker Ulrich Duchow. Ich wollte von dem Heidelberger Sozialethiker wissen, ob diese Aufteilung in Arm und Reich, ob eine Welt, in der es Gewinner und Verlierer gibt, nicht eigentlich so alt ist wie die Menschheitsgeschichte.
Es gab es nicht immer. Die Bibel zum Beispiel zeigt ganz deutlich, dass in den sogenannten Vätergeschichten vom Segen beispielsweise für Abraham geredet wird, aber das Wort arm gibt es in der Genesis gar nicht, weil es nicht einen Mechanismus gibt, in dem Reichtum Armut erzeugt. Das war in der Frühzeit dann vor allen Dingen durch die Imperien und Stadtkönigtümer eine sozusagen von aristokratischer Macht und monarchischer Macht aufgezwungene Abhängigkeit von Bauern beispielsweise mit Tributzahlungen. Davon haben sich ja gerade die Hebräer befreit und die Bauern da in Palästina zum Teil und haben eben eine alternative Gesellschaft, wie die Alttestamentler sagen, eine Kontrastgesellschaft gebildet, die gekennzeichnet war durch Familiensolidarität. Dann aber im 8. Jahrhundert gab es eine neue Wirtschaftsform, die kam vor allem von Griechenland, die aufbaute darauf auf Privatisierung von Land und darauf aufgebauten Kreditwesen mit Zins. Und diese neue Eigentumszins-Geldwirtschaft war es, die dann in den biblischen Zeiten seit dem 8. Jahrhundert die Menschen in der Gesellschaft gespalten hat. Und das Interessante, was ich kürzlich gelernt habe, das war genau der Kontext, in dem Buddha nachdachte, wie er das Leiden in der Welt verringern kann. Und Buddha hat dann, anders als die Propheten und die Tora, besonders gefragt, wie kann man die Gier im Menschen besiegen, die sich mit dem Geld koppelt und auf diese Weise dann das Leiden bei den anderen erzeugt.
In der Bibel ist ja schon sehr viel von Habgier die Rede. Können Sie denn umgekehrt als Theologe auch sagen, man kann aus der Bibel ein gerechtes Wirtschaftssystem herauslesen?
Das kann man ja. Das ist ja sogar da ausführlich beschrieben in der Bibel. Und zwar im Exodus-Buch wird die Geschichte erzählt von der Wüstenwanderung der befreiten Sklaven, der aus Ägypten befreiten Sklaven, die auf dem Weg in das gelobte Land sind. Und da hungert sie und sie bekommen von Gott Manna vom Himmel. Das ist dann eben eine Art von Brotform. Und da weist Gott das Volk an, dass sie nur so viel sammeln sollen, wie sie brauchen. Und dann kommt der zentrale Vers, die einen sammelten viel, die anderen sammelten wenig, aber die, die viel gesammelt hatten, hatten nicht zu viel, sondern genug. Und die, die wenig gesammelt hatten, hatten nicht zu wenig, sondern auch genug. Das heißt, deshalb sprechen wir davon, dass die Wirtschaftsform, die die Bibel im Auge hat, die ist, dass alle genug zum Leben haben, und zwar zum Leben in Würde.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Volk Gottes ja das Salz der Erde sein soll. Ja. Wenn dieses Salz der Erde nun wirklich heute tätig sein muss, was für eine wirtschaftliche Ethik entsteht aus dieser Logik?
Ja, zunächst mal geht es nicht nur um Ethik. Schon Aristoteles, der sehr kritisch über diese endlose Geldvermehrung nachgedacht hat und die Zerstörung der, was er nennt, natürliche Wirtschaft, hat darauf hingewiesen, dass es nicht nur mit Ethik geht, sondern mit politischen Gesetzen, die zum Beispiel Zins verbieten, Monopole verbieten und so weiter. Das heißt also, mindestens muss man zur Ethik die Politik nehmen. Beispielsweise bin ich der Meinung der Bibel, dass Land nicht privatisiert werden darf. Land gehört den Menschen, die darauf wohnen.
Die Forderung des Theologen Ulrich Duchow. Kein Theologe ist mein zweiter Gesprächspartner zu unserem heutigen Perspektiventhema Gott und Geld. Wie verträgt sich wirtschaftliches Handeln mit christlicher Ethik? Professor Peter Ulrich lehrt an der Universität St. Gallen Wirtschaftsethik.
Ein Wirtschaftsethiker fragt nach den ethischen, also normativen und werthaften Voraussetzungen legitimen und sinnvollen Wirtschaftens.
Peter Ulrich beobachtet als Wirtschaftsethiker vor allem das Wirtschaftsleben in der Schweiz aus nächster Nähe. Ob er bei diesen kritischen Beobachtungen die Erfahrung machen konnte, dass in der Wirtschaft zur Genüge über Ethik und Werte nachgedacht wird, habe ich Peter Ulrich gefragt.
Sagen wir so, es wird immer mehr darüber gesprochen, wie ernst das gemeint ist oder wie weitgehend es sich nur um schönes Reden und Publicity handelt, das erkennt man immer erst, wenn es darauf ankommt, wenn es konkret wird. Prinzipiell würde ich sagen, darf man vom guten Willen der Führungskräfte in der Wirtschaft ausgehen. Ich sage gerne, Manager sind ja auch Menschen. Wir haben die gleiche gaußsche Verteilungskurve von integren und weniger integren Menschen und Charakteren wie sonst auch. Der Unterschied ist einfach, dass vom professionellen Ergebnisdruck, von der Aufgabe der Manager her, ihre Gefährdung etwas größer ist, einseitig zu denken, um vielleicht auch manchmal falsche Prioritäten zu wählen.
Könnte nicht fast im Umkehrschluss man auch sagen, es kann auch wirtschaftlich sehr attraktiv sein, nach ethischen Grundsätzen zu handeln?
Das ist ein sehr guter Gedanke. Es wird ja oft ein Fehlschluss gezogen. Der Fehlschluss lautet so, wenn da die Ethiker kommen und sagen, es gilt der Primat der ethischen Prinzipien vor dem wirtschaftlichen Erfolg, dann zieht man den Fehlschluss, das laufe auf eine Erfolgsminderung hinaus. Ethik gleich Kosten. Und Kosten versucht man zu minimieren in der Privatwirtschaft. Dem ist aber nicht unbedingt so. Es ist nämlich denkbar, ich verwende jetzt so etwas den Management-Jargon, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das in ethischer Hinsicht auf solidem, tragfähigem Boden steht. Und mit einem solchen Geschäftsmodell, das vielleicht nicht so einfach zu finden ist, das echte unternehmerische Kreativität verlangt, aber mit einem solchen Geschäftsmodell kann ein Unternehmen mit großer Wahrscheinlichkeit einen schwer imitierbaren Wettbewerbsvorteil sich erarbeiten. Und wenn das der Fall ist, dann sprechen wir von einem aus ethischer Sicht verdienten Erfolg. Die Synthese zwischen Ethik und Erfolgslogik ist möglich, aber sie fällt uns, um es religiös auszudrücken, sie fällt nicht vom Himmel, sie muss geschaffen werden.
Da sind natürlich dann auch wir Verbraucher viel mehr gefragt, als wir das eigentlich realisieren bisher. Also wir haben es ja auch in der Hand, Unternehmen nach mehr ethischen Kriterien zu beurteilen.
Sehr richtig. Unternehmer reagieren ja auf, wenn ich es nochmals calvinistisch ausdrücken, auf Zeichen des Marktes, auf höhere Zeichen. Wenn sich die Nachfrage in Richtung anspruchsvollerer Produkte verlagert, nehmen wir als Beispiel den Boom bei biologisch dynamisch produzierten Lebensmitteln oder bei Produkten, Artikeln mit Labeln, die die ökologische oder sozial verträgliche Produktionsweise auszeichnen. Ja, wenn das Anklang findet bei den Konsumenten, dann werden sich die Unternehmer beeilen, dieser Nachfrage zu entsprechen. Ich finde Ihren Hinweis ganz wichtig, weil es eben nicht den einen Verantwortungsträger gibt im Wirtschaftsleben. Auch die Bürger als Konsumenten haben ihren Part zu übernehmen.
Der St. Galler Wirtschaftsethiker Peter Ulrich und sein Appell an uns Verbraucher. In der Diskussion über Wirtschaft und Ethik kommt man in der Schweiz am Reformator Zwingli nicht vorbei. Auch als Wirtschaftsprofessor nicht. Zwingli wollte ja nicht nur die Kirche, er wollte speziell auch Staat und Gesellschaft reformieren. Was hat Zwingli, was hat der Protestantismus überhaupt an ethischen Grundfragen in den ökonomischen Alltag eingebracht?
Dass der Protestantismus insbesondere in seiner calvinistischen und zwinglianischen Ausprägung mit dem Take-off, mit dem beginnenden Boom der marktwirtschaftlichen Dynamik historisch zusammenfällt, ist ja auffällig, ist von Max Weber als Anfangspunkt seiner berühmten Studie »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« gewählt worden. Und ist natürlich kein Zufall. Der Kern kann wie folgt beschrieben werden. Die katholisch-mittelalterliche Wirtschaftsphilosophie hat ethische Grundsätze im Prinzip als das Äußere der wirtschaftlichen Logik, insbesondere des Gewinnstrebens, verstanden. Ethik wurde als Korrektiv gegen zu viel ökonomisches Denken und Profitstreben angesetzt. Der Protestantismus hat in radikaler Weise das ethisch Gute in das Gewinnprinzip hinein verlagert. Man muss sich vorstellen, was das für eine unglaubliche Umwertung aller Werte war. Nun war es plötzlich der erfolgreiche Unternehmer, der viel Geld gemacht hat, der gewiss sein durfte, dass er nicht nur ökonomisch, sondern auch moralisch auf dem richtigen Pfad ist. Und dass das so war, erkennt man nicht zuletzt, wenn man die Spiegelseite berücksichtigt. Moralisch fragwürdig sind im calvinistischen und zwinglianischen Denken Genf und Zürich als Finanzstädte, nur als Stichworte. Moralisch fragwürdig sind in diesem Denken nicht die Erfolgreichen, die zu viel Geld machen, die Abzocker. Moralisch fragwürdig sind die Erfolglosen.
Kommen wir von den Protestanten mal zu den Katholiken. Im 19. Jahrhundert ist ja dann auch die katholische Soziallehre entstanden. Sie wurde als Teil der christlichen Wirtschaftsethik weiterentwickelt. Und dort stand die Würde der Person ja sehr stark im Mittelpunkt des Ganzen. Wie beurteilen Sie denn diese katholische Soziallehre?
Also, was ich vorher gerade gesagt habe, muss ich natürlich ein bisschen relativieren. Insofern, als ich sagen würde, die Soziallehre katholischer Provenienz oder die Sozialethik von evangelischer Seite sind sich als moderne und ernsthafte Bemühungen von Theologen natürlich heute sehr, sehr nahe. Und haben wenig zu tun mit den beschriebenen, überlieferten, eher frühmodernen Mustern. Da glaube ich nicht, dass man zwischen katholischer und evangelischer Sozialethik einen systematischen Unterschied machen kann.
Gibt es denn für Sie spezielle Aufgaben, die aus christlicher Sozialethik heute entstehen müssen? Die Kirchen sind ja heute Institutionen wie andere auch, Institutionen, die auch Geld brauchen, auch ökonomisch funktionieren müssen. Wo können sich die Kirchen in diesem ethischen Bereich besonders engagieren?
Ich denke, die Kirchen sind bald der letzte Typus von Institutionen, die noch nicht als Special Interest Groups funktionieren. Immer dann, wenn Kirchen sich allzu sehr in die Tagespolitik einmischen, kriegen sie ja eins auf den Deckel von ihren eigenen Mitgliedern, nämlich von jenen, die weltanschaulich gerade etwas anders denken. Kirchliche Institutionen sind angehalten, in tagespolitischen Fragen zurückhaltend zu sein und sich zu konzentrieren auf die großen, wesentlichen, letztlich humanitären Prinzipien des Umgangs zwischen den Menschen, des Wirtschaftslebens und so weiter. Und ich glaube, da ist eben auch eine riesige Chance, weil die Kirchen sich da etwas zurückhalten müssen, können sie sich andererseits auf das wirklich Wesentliche in ethischer Hinsicht konzentrieren. Und vielleicht haben sie noch eine zweite Rolle, die selten geworden ist und die man pflegen sollte. Sie können eben ein relativ offenes, unparteiliches Forum für den ethischen Diskurs bieten. Und dieser Diskurs, der darf und soll dann sehr wohl zu sehr konkreten tagespolitischen Fragen stattfinden. Das Wesentliche ist ja, dass hier dann nicht von der Kanzel herab gewissermaßen verkündet wird, was richtig und falsch ist, sondern auf dem Niveau einer modernen Gesellschaft kann hier ein Diskurs, ein gemeinsames Suchen von Menschen stattfinden, die vielleicht in Einzelheiten verschieden denken.
Peter Ulrich. Geld regiert nicht nur die Welt. Geld bestimmt auch den täglichen Betrieb der Kirchen. Geld hat eine magische Ausstrahlung und seine Vermehrung wird oft mit geradezu religiösem Eifer betrieben. Geld hat keine eigentliche Moral und doch vermag es zu stehen für vielerlei Werte und in Zeiten der Globalisierung scheint es der Wert an sich zu sein. Die Bedeutung des Geldes aus der Sicht des Wirtschaftsethikers.
Das Geld ist eben der gemeinsame Nenner des kapitalistischen Werteschaffens. Es ist sozusagen der Oberwert. Ökonomisch gesprochen ist es der Vergleichsmaßstab für Äpfel und Birnen, eben der gemeinsame Nenner. wenn ich Geld habe, kann ich dieses aufbewahren. Ich kann mit Geld mir fast alles kaufen. Also es gilt in der Moderne eben nicht mehr Stadtluft macht frei, sondern Geld macht frei. Deshalb fühlen sich diejenigen, die viel Geld haben, in aller Regel zu Recht sehr frei in unserer Gesellschaft. Sie plädieren für Deregulierung und Liberalisierung, während diejenigen, die wenig Geld haben, sich eher unter Druck, eher unfrei, eher ohnmächtig und unsicher in ihrer Existenz fühlen und eher für sozialstaatlichen Schutz plädieren. Also Geld ist in dem Sinne halt systembedingt ein sehr wichtiger Faktor. Aber ich möchte gleich einen Punkt hier benennen. Geld sollte eben Mittel bleiben. Tauschmittel, Wertaufbewahrungsmittel. Es sollte nicht zum Selbstzweck verabsolutiert werden. Und der Kapitalismus neigt natürlich bis in die tiefsten psychischen Strukturen hinein dazu, das Geld selber zum obersten Wertgesichtspunkt zu übersteigern.
Geld ist ja auch etwas, was uns fasziniert, weil es irgendwie alle Gegensätze zusammenfasst. Man kann ja da auch fast wieder religiöse Werte wie Gut und Böse auch anhand des Geldes beurteilen. Also ich kann mit Geld ein schönes Bild kaufen, aber ich kann auch ein Gewehr kaufen. Oder ich kann gute Lebensmittel kaufen, aber ich kann auch Gift kaufen. Also all diese Möglichkeiten bietet uns das Geld. Ist es vielleicht deswegen, dass wir so fasziniert davon sind?
Ja, eben das ist dieses freiheitsschaffende Moment des Geldes. Frei sein heißt ja ganz einfach gesagt, reale Optionenvielfalt zu haben, wählen zu können. Wenn ich nur auf dem Papier frei bin, aber mir die Ressourcen fehlen, um die vielfältigen Lebensangebote zu nutzen, dann bin ich real eben eher unfrei. Geld hat mit realer Freiheit zu tun. Aber wenn das so ist und wenn wir mal versuchen, das Gute am Kapitalismus aufzubewahren, dann müssten wir logischerweise sagen, gerade wenn das so ist, käme es doch für eine freiheitliche Gesellschaft, für eine wohlgeordnete Gesellschaft real freier Menschen darauf an, dass möglichst alle Bürger und Bürgerinnen über hinreichend Geld verfügen, um ein real freies Leben führen zu können. Also der konsequente Kapitalist müsste dann auch selber auf den Gedanken kommen, dass sowas wie eine Minimalbeteiligung aller Bürger, egal ob sie zu den Starken oder zu den Schwächeren, zu den Gewinnern oder Verlierern des Wettbewerbs gehören, dass eine gewisse Minimalausstattung eigentlich eine Legitimitätsbedingung dieses Wirtschaftssystems sein sollte.
Was Peter Ulrich da von unserem Wirtschaftssystem fordert, geht den Genfer Kirchenbünden der Ökumene nicht weit genug. Reformierter Weltbund, Lutherischer Weltbund und Weltkirchenrat haben auf ihren letzten Vollversammlungen jeweils eine klare Absage an den Kapitalismus formuliert. Dagegen setzen sie ihre Forderungen nach einer Wirtschaft im Dienste aller oder nach einer Wirtschaft im Dienste des Lebens. Sie bauen in gleicher Form, wie das Ulrich Duchow vorhin in dieser Sendung formulierte, auf biblischen Texten auf. Wie aber ist es mit den nichtchristlichen Religionen? Sitzen die mit der christlichen Ökumene in einem Boot, wenn es um Wirtschaft und Ethik geht? Der Heidelberger Theologe Ulrich Duchow und seine Organisation Kairos Europa haben längst entsprechende Kontakte in Sachen gerechtes Wirtschaften aufgebaut.
Da gibt es bei den Buddhisten und Muslimen zum Beispiel spezielle internationale Netzwerke, also zum Beispiel International Network of Concerned Buddhists in Thailand mit einer zum Beispiel Dependance hier auch in Deutschland, ich vermute auch in der Schweiz, dann auch ein Gerechtigkeitsnetzwerk unter den Muslimen koordiniert in Indien. Der Gesamt Zusammenhang ist diese neue Eigentumszins-Geldwirtschaft, die die Verschuldung und Versklavung auf der einen Seite und Großgrundbesitz mit Sklavenwirtschaft auf der anderen Seite erzeugte. Und der Islam hat an diesen Stellen ganz außerordentlich viel von den alten Quellen, auch biblischen Quellen, genommen. Und wie Sie vielleicht wissen, es gibt ja islamische Banken, die bis heute offiziell Zinsverbot haben. Und man kann auf diese Weise sagen, dass die Muslime die jüdische und christliche Tradition bewahrt haben, während jene das aufgegeben haben. Ich denke auch an die sogenannten Wohlstandstheologien, die quasi Kapitalismus theologisch begründen wollen, was ihnen nicht gelingt, aber quasi doch in diesem Umfeld von dieser Art von Gesellschaft dann doch viele Anhänger zu ihnen treibt. Also von daher gesehen ist es nicht so, dass wir einfach hier einen Glauben, dort einen Glauben und so weiter hätten, sondern innerhalb der Glaubensgemeinschaft gibt es schwere Spannungen von solchen, die Religion für Machtzwecke ausnutzen, und dann anderen, die versuchen, im Sinne der biblischen Schriften, des Koran und so weiter, für Gerechtigkeit und Frieden zu arbeiten.
Herr Duroth, wenn Sie für Kairos Europa arbeiten, wenn wir jetzt mal Kairos einfach mal übersetzen mit "Es wird höchste Zeit", ja. Was passiert denn, wenn es nicht kapiert wird, dass es höchste Zeit wird?
Ja, also zunächst mal, das ist eine schöne Übersetzung. Der Karl Friedrich von Weizsäcker hat ja zum konziliaren Prozess ein Büchlein geschrieben, "Die Zeit drängt". Das ist genau die gleiche Sache. Und jetzt muss ich dazu sagen, zu Ihrer Frage, was passiert dann? Es werden sich die Teilkatastrophen zu immer globaleren und immer größeren Katastrophen zusammenballen. Dazu aber, damit das nicht so dramatisch klingt, Folgendes. Elmar Altvater hat jüngst ein Buch geschrieben, das heißt "Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen". Und da greift er auf eine Theorie von französischen und italienischen Politologen, die folgende Grundaussage gemacht haben. Der Kapitalismus wird natürlich nicht von alleine zusammenbrechen, sondern wenn er zusammenbricht, durch einen Schock von außen und durch eine Vorbereitung einer Alternative innen. Das heißt, die Katastrophen werden in jedem Fall zunehmen. Das weiß auch jeder Mensch inzwischen, weil auch diese Art von Wirtschaft natürlich die ökologische Katastrophe erzeugt und nicht nur die sozialen Katastrophen und psychischen Katastrophen. Die Frage ist nur, wie ist das zu beobachten? Lernen größere Mehrheiten aus Teilkatastrophen oder wird es immer in größere Katastrophen führen? Aber wenn wir genügend soziale Kraft der Gestaltung noch während der Krise aufbringen, dass genügend Alternativen experimentiert und vorbereitet sind in der Zeit, wo sozusagen die Krise noch am Wachsen ist, dann ist es möglich, wenn dann größere Katastrophen kommen, dass dann genügend Subjekte, Trägerorganisationen und auch Erfahrung da ist für Alternativen. Sonst fallen wir den faschistischen Populisten in die Hände. Und von daher gesehen ist es also außerordentlich wichtig, soziale Bewegungen jetzt zu unterstützen, weil selbst wenn sie jetzt mit ihren Forderungen scheitern, gibt es dann doch, wenn die größere Katastrophe kommt, wieder sichtbare Möglichkeiten, wie man es anders machen kann.